Radio Igel, deine Geschichte.
Heute dreht sich alles um ein Thema, das uns alle betrifft: unsere mentale Gesundheit. Heute fand ein Mental Health Day bei uns an der Schule statt.
Und wir sprechen mit dem Initiator dieser Mental Health Days, Golly Mabo.
Herr Mabo arbeitet heute mit Schülern, Schülerinnen, Eltern und Lehrpersonen zusammen.
Vielleicht beginnen wir ganz allgemein. Viele kennen Mental Health Days noch nicht oder wissen nur ein bisschen darüber. Was steckt dahinter und was möchten Sie damit an Schulen erreichen?
Die Idee hinter den Mental Health Days besteht darin, dass wir das Wissen zu Fragen des psychischen Wohlbefindens verbessern helfen wollen. Wir wollen außerdem dazu einladen, dass man gerade im schulischen Umfeld auch über Gefühle sprechen lernt und dass man Gedanken über Traurigkeit, über Freude genauso ernst nimmt und genauso bewertet, wie das 1 und 1 2 ist. Und das Dritte, was wir unbedingt erreichen möchten oder einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die vielen, vielen Hilfseinrichtungen bekannter werden, die es in der Steiermark und online in ganz Österreich gibt.
Wie ist das eigentlich entstanden? Gab es einen bestimmten Moment, der Sie dazu gebracht hat?
Wie so oft bei der Gründung von sogenannten NGOs liegt auch den Mental Health Days eine persönliche Erfahrung, in diesem Fall eine persönliche Katastrophe, zugrunde. Eines meiner vier Kinder lebt nicht mehr. Mein Sohn Tobias hat sich vor etwa 7 Jahren das Leben genommen. Er war damals 29 und natürlich ist nichts mehr, wie es bis dahin war. Seine Freundinnen, seine Freunde, wir, die Familie, wir fragen uns, was haben wir übersehen, was hätten wir besser machen können? Warum haben wir nicht gespürt, dass der Tobi nicht einfach nur schlecht drauf war, sondern eine schwere Krankheit hatte? Und warum hat uns auch der Tobi irgendwann nicht mehr lesen können und seine Freunde auch nicht mehr gespürt, weil so gut wir es gekonnt hätten, hätten wir natürlich alle versucht, ihn zu unterstützen. Und da werden wir keine Antworten kriegen auf diese Fragen, aber einen Befund, den gibt es seit damals. Wir wussten zu wenig über Fragen des psychischen Wohlbefindens. Wenn er sich beim Sport verletzt hat, beim Skifahren oder beim Fußball das Bein gebrochen, dann weiß jede und jeder in unserer Gesellschaft, egal welchen Alters, was es zu tun gibt. Unfallkrankenhaus, Röntgen, Gips, 2 Wochen später eine Kontrolle. Aber wie geht man mit jemandem um, der über Wochen trübsinnig ist? Was mache ich mit einer Freundin, einem Freund, der gar nicht mehr aus dem Zimmer rausgeht? Und das Schwierigste, das wir erleben mussten, war, dass auf einmal ein Mensch, den man von Geburt an kennt und weiß, das ist ein gescheiter Kerl, Sachen sagt, die nicht stimmen können. Da hatten wir überhaupt keine Vorbereitungen drauf und auch keine Idee, wo wir uns Unterstützung und Hilfe holen könnten. Und das war die Ursache und der Anlass, warum es die Mental Health Days gibt.
Es tut uns sehr leid, dass das passiert ist.
Das ist sehr lieb. Danke vielmals.
Unser Alltag findet ja viel online statt. Manchmal zu viel. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, die Jugendliche im Umgang mit Social Media haben?
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt unbeliebt mache, aber ich finde Social Media nicht so dramatisch und nicht so tragisch. Es geht wie bei vielen Dingen im Leben darum, dass man das richtige Maß findet im Umgang mit Social Media und vor allem, dass man, wie Bernhard Börksen, ein Medienwissenschaftler, den ich sehr schätze und verehre, sagt, die sogenannte vierte Kulturtechnik gelernt hat, nach Lesen, Schreiben und Rechnen den Umgang mit Medien. Und meine Wahrnehmung ist die, dass Kinder und junge Erwachsene in der Regel viel besser Bescheid wissen als die meisten Älteren. Und wir müssen den Kindern und den jungen Erwachsenen einfach mitgeben, das Handwerkszeug, das aber jeder Mensch braucht, zu verstehen, welche Information hat für mein Leben jetzt Relevanz und Bedeutung und wo will jemand nur was verkaufen an mich. Und man kann sich auch durchaus manchmal mit Dingen beschäftigen, wo jemand was verkaufen will, aber man sollte sich da einen Wecker stellen und nach 10 Minuten wieder die Plattform wechseln und sich was anderem widmen. Wichtig ist mir, dass man sagt, dass Jugendschutz unbedingt eingehalten werden muss. Und wichtig ist mir, dass wir in Westeuropa ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit leben sollten, als das die nordamerikanischen Länder tun. Was ist da gemeint damit? Dort darf man alles rauskotzen, was man will, egal ob stimmt oder nicht. Wir hier in Westeuropa, wir haben eine andere Kultur. Wir sagen, dass Nachrichten und Informationen Lebensmittel sind. Und so sollten wir die Nachrichten, die uns von den Plattformen präsentiert werden, auch den gleichen Kriterien unterordnen, wie wir das bei Nahrungsmitteln im Supermarkt machen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch akzeptieren würde, wenn ein Händelbauer 8 Eier in den Supermarkt liefert und 2 Eier haben Salmonellen davon. Aber ihr müsst draufkommen, in welchen sind die Salmonellen drin. Na, Aber die Plattformen, die machen das so mit uns und nehmen uns in die Pflicht, dass wir Wiederbetätigung, dass wir Vergewaltigungen, dass wir Gewaltaufrufe selber bemerken sollen. Nein, die haben das gefälligst zu machen. Und wenn die das nicht tun und sich nicht an unser westeuropäisches Verständnis von Medienkommunikation halten, dann sollten sie auch nicht erscheinen dürfen.
Welche Strategien helfen wirklich, damit der Digitalstress nicht überhand nimmt? Und was können wir selbst tun?
Vielleicht haben Sie es gerade in den Mental Health Days erlebt. Wir empfehlen da immer das sogenannte Wohlfühlklavier. Wohlfühlklavier ist ein Bild dafür, dass man auf jede Taste eines Klaviers etwas schreibt, gedanklich, was einem Spaß macht. Da steht Tanzen, da steht Kochen, da steht Liebe, da steht aber auch das Handy. Und wenn ich auf jeder Taste was stehen habe, dann kann ich Melodien spielen im Leben. Wenn ich nur eine Taste habe, dann ist es immer der gleiche Ton. Das heißt, es ist an uns in unserer Gesellschaft, dass wir miteinander uns für Dinge interessieren, die so vielfältig wie möglich sind. Sport, Kultur, Kunst, Medien, aber durchaus auch ab und zu einmal einfach nur surfen.
Wenn Sie mit Jugendlichen arbeiten, sehen Sie sicher einiges. Welche Warnsignale für Stress oder Überlastung fallen Ihnen besonders auf?
Wir haben ein großes Bemühen, das Wissen rund um den Unterschied von Gefühlen und Krankheit zu vermitteln. Wenn man beispielsweise traurig ist, dann gibt es einen Anlass dafür. Ich bin traurig, weil eine Liebesbeziehung auseinandergegangen ist oder weil meine Prüfung nicht so gelungen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, obwohl ich sehr seriös gelernt habe. Da gibt es einen Anlass und einen Grund. Bei einer Krankheit, wie zum Beispiel der Depression, gibt es keinen Grund. Die heißt auch Losigkeitskrankheit. Da ist man antriebslos, da ist man lustlos, da ist man freudlos und irgendwann auch grundlos. Und uns ist wichtig, dass die jungen Erwachsenen irgendwann einmal gehört haben, wie dieser Unterschied zwischen Gefühlen und Krankheit zu bemerken ist. Wenn ich schlecht drauf bin in der Früh, weil ich leider eine Liebesbeziehung nicht mehr habe, die ich mir wünschen würde, dann gibt es einen Anlass. Dann ist das menschlich und dann ist das keine Krankheit. Wenn ich aber mehrere Tage in der Früh aufwache und schlecht drauf bin und nicht mehr weiß, warum ich schlecht drauf bin, dann sollte man sich Hilfe holen bei einer Psychologin oder einer Psychotherapeutin.
Verstanden. Wo kann man sich Hilfe holen?
Es gibt in Österreich, abgesehen von den Schulsupport-Möglichkeiten, die es hoffentlich an Ihrer, eurer Schule gibt, mit Schulpsychologie, Schulsozialarbeit oder Jugendcoaches, in Österreich auch auf ein ganz, ganz tolles Tool zugreifen. Das heißt gesundaus-der-krise.at. Da dürfen junge Erwachsene ab dem 14. Geburtstag ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten bis zum 14. Geburtstag mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten 15 Therapiestunden kostenlos bekommen bei einer Psychologin oder einer Psychotherapeutin und das ohne Diagnose. Also es muss niemand mehr sagen, hey, du bist krank und musst dich krank schreiben, sondern du darfst dorthin gehen, auch wenn du zum Beispiel nicht mehr genau weißt, lese ich mich männlich, lese ich mich weiblich, liebe ich Männer, liebe ich Frauen, dann sind das ja keine Krankheiten, sondern da geht es um Orientierungssuche. Aber das macht einen trotzdem psychisch ganz schönen Stress. Und da eine Adresse zu haben, wo man hingehen kann, und da wird sicher niemand davon erfahren, was man da besprochen hat. Da wird vor allem auch niemand traurig sein über das, was man da erzählt hat. Und vor allem wird einen auch niemand beurteilen über das, was man da erzählt.
Heute sind ja auch viele Eltern bei Mental Health Day dabei. Was sollten Eltern über die psychische Belastung von Jugendlichen wissen?
Also erstens möglichst viel, aber sie sollten trotzdem keinesfalls glauben, dass sie Psychologinnen oder Psychotherapeutinnen sein sollten. Wir appellieren an die Eltern und an die Erziehungsberechtigten, dass sie auch in Fragen des psychischen Wohlbefindens Unterstützung von Profis holen, wenn sie sich Sorgen um ihr Kind machen. Ich glaube nicht, dass irgendeine Mutter, ein Vater, ein Erziehungsberechtigter, dessen Kind einen geblähten Bauch hat und deren Lebenserfahrung ihnen sagt, es könnte eine Blinddarmentzündung sein, zum Skalpell greifen wird, den Bauch aufschneidet, den Blinddarm rausholt und nachher den Bauch wieder zunäht. Aber warum glauben dann so viele Eltern und Erziehungsberechtigte, dass sie eine Depression, eine Essstörung, ADHS mit ihren Hausmittelchen des liebevollen Gesprächs, eines Spaziergangs an der Mur oder einer Playlist auf Spotify auch nur annähernd in Ordnung bringen können. Nein, auch Eltern müssen verstehen, psychische Themen brauchen Unterstützung von Profis. Und das versuchen wir vor allem ihnen mitzugeben.
Sie setzen sich schon lange für Mental Health und Medienkompetenz ein. Was war Ihre persönliche Motivation dahinter?
Ja, abgesehen von der schon geschilderten Katastrophe, die bei uns zu Hause passiert ist, war ich mein Leben lang in den Medien tätig. Habe viele Jahre Fernsehfilme verantwortet. Und da ist es uns immer darum gegangen, eine sogenannte zweite Ebene mitzuerzählen. Also da gibt es vordergründig eine Handlung oder ein Thema, mit dem man sich beschäftigt. Aber für jene Menschen, die betroffen sind, vielleicht auch die eine oder andere Anregung, welche Fragen könnte man da noch stellen? Auf welche Suche könnte man sich da noch machen? Und meine Annäherung an das ganze Thema psychisches Wohlbefinden und Medienkompetenz liegt vor allem darin, dass es in unserer Welt nicht darum geht, einfache Antworten zu geben, sondern Freude dran zu lernen, dass man Fragen stellt, dass man forscht und dass man sucht. Und dass wir uns darüber keine großen Gedanken machen, dass wir wahrscheinlich nie ankommen werden im Leben.
Mein Name ist Nina Trummer, ich bin Lehrerin an der Praxismittelschule und auch derzeit Klassenvorständin von einer vierten Klasse. Ich habe die Mental Health Days quasi in unserer Schule organisiert, beziehungsweise unsere Schule dazu angemeldet und das ein bisschen koordiniert. Grund eigentlich ist einfach nur, mir fällt auf, dass die Kinder ganz, ganz viele Krisen haben, große und kleine. Man, mit 13 sind die meisten Krisen groß. Als Erwachsene denkt man vielleicht klein, aber eigentlich sind sie ganz, ganz groß. Und es ist oft sehr schwer, einfach einen Raum dafür zu finden in der Schule. Man hat halt dann die Fächer und da Prüfung und da einen Test. Und deshalb fand ich die Idee ganz nett, einen Tag herzunehmen, wo das wirklich Raum hat und ein bisschen im Fokus steht. Und mich würde es interessieren, wieso die Resonanz der Schulen ist, weil oft Schulen ja so irgendwie in ihrer eigenen Welt schweben und ja eben Schularbeit-Test ist, wie da so die Resonanz oder was ihnen vorkommt, wie die Lehrer und da die Lehrpersonen darauf reagieren, was so das Fazit im Nachhinein ist von Schulen. Wissen Sie da vielleicht was?
Wir schicken im Nachklang zu den Mental Health Days an jede Schule einen Fragebogen, wo wir uns erstens erkundigen, ob die Pädagoginnen und Pädagogen im Konferenzzimmer darüber gesprochen haben, ob die Kinder, die jungen Erwachsenen Fragen gestellt haben, ob das Graphic Protocol noch hängt, ob die Flyer im Klo aufgeklebt sind, damit die Kinder kurze Wege haben zu den Hilfseinrichtungen. Und diese Antworten von den Schulen sind auf unserer Homepage nachzulesen. Und das klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber sie sind erfreulich positiv. Unser Konzept besteht ja auch darin, dass wir einmal im Jahr wiederkommen, jedes Jahr wiederkommen wollen. Denn in einem Land wie Österreich soll es nicht nur einmal im Jahr ein Sportfest geben, sondern mit der Tradition von Anna Freud, Alfred Adler, Viktor Frankl, Erwin Ringel und der ganzen Geschichte der Psychotherapie und der Psychiatrie, die aus Wien ausgegangen ist, natürlich sicher auch aus Graz, hat Österreich doch da die Chance, ein Best Practice für die Welt zu setzen. Dass wir die Schule eben auch zu einem Ort machen, der nicht nur Angst hervorruft, wie bei vielen Schülerinnen leider, sondern perspektivisch sollte die Schule doch ein Ort sein, der gesund macht.
Und was ich dann auch noch vielleicht sagen wollte, wie ich auf die Mental Health Days gestoßen bin, und zwar bin ja auch digitale Grundbildungslehrerin und wir haben heute über Social Media gesprochen und einmal hat Social Media was Gutes gemacht. Ich habe es auf Instagram bekommen, die Werbung, und nicht von Hörensagen und Mundpropaganda, und habe mir jetzt vorgenommen, ganz viel Mundpropaganda zu machen, weil ich es eine tolle Initiative finde und ich finde, wir sollten das mehr in die Welt tragen, dass wir uns nicht nur auf den Algorithmus verlassen, dass wir auch so davon erfahren.
Das ist sehr lieb von Ihnen. Danke. Es freut mich natürlich, wenn das so einen Anklang gefunden hat. Und eines möchte ich als Postskriptum noch ergänzen zu Ihrer vorigen Frage. Wir werden jetzt auch von der LMU München heuer begleitet, absichtlich von einem Institut außerhalb Österreichs, weil im Land kennen sich so viele. Und das war uns irgendwie nicht geheuer, dass wir uns von jemandem evaluieren lassen, den wir schon kennen, aus gemeinsamen Kooperationen, die früher stattgefunden haben. Und deshalb werden wir heuer auch evaluiert in der nachhaltigen Wirkung von der LMU München. Im Sommer nächsten Jahres wird dann das Ergebnis präsentiert.
Viele Jugendliche fühlen sich von negativen Nachrichten oder Social Media Druck belastet. Wie können wir besser mit solchen Themen umgehen?
Das ist eine interessante Frage, weil ich ehrlich gesagt den Befund, der in der Frage schon drinsteckt, nicht ganz teile. Wir haben im Nachklang zu den Mental Health Days unsere Mental Health Days Studie an Schülerinnen und Schüler, die das freiwillig ausfüllen wollen. Das ist eine wissenschaftliche Studie, die wir zusammen mit der Uni Wien, der Uni Zürich und der MedUni Wien zusammengestellt haben und die vom Ethikrat der Uni Wien auch genehmigt wurde. Und da untersuchen wir das Medienverhalten und die mentale Gesundheit der jungen Erwachsenen und der Schülerinnen nach deren eigenen Angaben. Das haben im vorigen Kalenderjahr 14.500 junge Erwachsene ausgefüllt, und die einzige Gruppe von jungen Erwachsenen, die einen überdurchschnittlichen Medienkonsum haben und es geht ihnen dann psychisch besser als dem Durchschnitt, waren jene jungen Erwachsenen, die mehr als die anderen Nachrichten geschaut haben. Und der Grund dafür ist relativ leicht zu erklären. Es gibt in den Medien, ob etablierte Medien oder ob soziale Medien, zwei Formen der Kommunikation. Es gibt aktivistische Kommunikation, wie wir es vorhin schon ein bisschen besprochen haben. Da will jemand, dass man das Gleiche glaubt wie man selbst. Das ist aber eigentlich wie Werbung und ist hierarchisch. Journalistische Kommunikation, wenn sie seriös gemacht ist, wie von euch, dann beleuchtet die Journalistin unterschiedliche Blickwinkel aus unterschiedlichen Quellen heraus. Und damit weiß die Rezipientin mehr über das Thema. Wenn ich mehr über ein Thema weiß, habe ich weniger Angst. Und ich kann dann selber entscheiden, was ist für mich von den angebotenen Blickwinkel der richtige. Das heißt, ich werde auf Augenhöhe ernst genommen. Und deshalb ist das Nachrichtenschauen eine Hilfe für ein besseres psychisches Wohlbefinden und keine Verschlechterung.
Welche Verantwortung tragen Medienmacher und wie können wir als Konsumenten, Konsumentinnen kritisch bleiben?
Medienmacher müssen erstens markieren, ob es sich um eine Berichterstattung, die dann diesen journalistischen Kriterien folgen sollte, wie ich es gerade beschrieben habe, gewidmet ist, oder ob das ein Kommentar ist, wo die persönliche Meinung der Journalistin oder des Journalisten zum Ausdruck kommt. Das ist ganz wichtig, dass man das markiert für die Hörerinnen, die Userinnen oder auch die Seherinnen. Dann geht es darum, dass man, wenn man über Menschen berichtet, auch immer die Würde derer, über die man erzählt, im Auge hat und dass eine Journalistin und ein Medienmacher begreift, dass man nicht alles veröffentlichen muss, was man weiß. Und das ist kein Vorenthalten von Informationen, sondern das ist ein Schutz der Personen, die schwach sind, nämlich die, um die es meistens geht. Und das sind sehr oft Täterinnen, Opfer, wenn es um Kriminalfälle geht. Und beide sind aber bedürftig und beide brauchen Schutz und beide haben immer noch Würde. Und daher sollten wir uns nicht daran ergötzen, noch ein Geheimnis und noch etwas aufzudecken als Medienmenschen, sondern wir sollten immer versuchen, da uns, ich hab für mich so eine Hausregel. Ich sage, alle Berichte, alle Filme, alle Dokus, die ich gemacht habe, müsste ich auch der Mutter des Betroffenen vorspielen können, ohne dass ich das Zimmer verlassen muss.
Was würden Sie sagen, ist Ihrer Meinung nach Ihre Lieblingsdokumentation, die Sie selber gemacht haben?
Ich will das ein bisschen präzisieren. Ich habe sie vor allem verantwortet, nicht unbedingt auch selber gemacht, nur einen Teil davon. Ich war Filmproduzent, das ist der, wo die Fäden dann so zusammenlaufen. Aber da gibt es schon ein paar Produktionen, über die ich mich sehr freue, dass es sie gibt. Zwei fallen mir jetzt konkret ein. Die eine ist über Yad Vashem und das ist in Jerusalem der Ort, wo den schrecklichen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs und der Vernichtung der Juden gedacht wird. Und dort gibt es einen eigenen Garten. Das ist der Ort, wo Gerechte unter den Völkern geehrt werden. Das waren Menschen, die in der Zeit des Naziregimes, ohne dass sie selbst jüdisch waren, anderen, ohne dass sie dafür Geld verlangt haben, geholfen haben und Leben gerettet. Und da gibt es Gott sei Dank viele hunderte Menschen, die das gemacht haben. Und diesen Garten in Yad Vashem gibt es deshalb, damit man dem widerspricht, was viele Menschen hier in Österreich und Deutschland damals gesagt haben, dass man nämlich nicht wusste, worum es geht. Nein, die Menschen wussten, was die Nazis angestellt haben und welche Verbrecher sie waren. Und Gott sei Dank gab es so ganz besondere Persönlichkeiten, die das geschafft haben, dem zu widerstehen, die sogar geholfen haben, Menschen versteckt haben. Ihr kennt sicher die Geschichte von Anne Frank und deren Pflegeeltern zum Beispiel. Und eine zweite Doku fällt mir ein, die ist über einen Mann, der in Wien Psychologe ist, der heißt Georg Fraberger und dieser Mann ist ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen und hat sozusagen lauter Prothesen. Wenn man ihm die Hand gibt, fühlt sich das ganz eigenartig an, weil man gibt Plastik die Hand und keinem Fleisch und keiner Haut. Und dieser Georg Fraberger, der ist Psychologe geworden und der arbeitet im Wiener Allgemeinen Krankenhaus und betreut dort Menschen mit einer terminalen Diagnose, also mit Menschen, die die Diagnose haben, dass sie bald sterben werden. Und er betreut Menschen vor einer lebensbedrohlichen Operation. Und dadurch, dass man weiß, wie herausfordernd sein Schicksal ist, sind seine Gedanken und auch seine Ratschläge, die er gibt, so besonders authentisch und wertvoll. Und das kommt damit auch zum Ausdruck, weil er hat zwei Kinder und er ist zum zweiten Mal verheiratet und der hat Sex und der hat alles, ja, obwohl er nur ein Körper ohne Arme und ohne Beine ist. Nur ist eigentlich falsch, so ist er halt auf die Welt gekommen.
Wo kann man Ihre Dokumentationen anschauen?
Die sind bei Fernsehanstalten in deren Archiven. Und ich denke aber, dass es die eine oder andere illegal hochgeladene Version auf YouTube gibt.
Okay. Dankeschön. Was wünschen Sie sich für die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Projekten wie Ihren in Zukunft?
Wir haben einen Plan und wir haben eine Vision. Wir wollen das im Jahr 2030, da gibt es im Mental Health Test dann 8 Jahre, da machen wir dann Matura. Da sollen die Mental Health Test in allen 2500 österreichischen Schulen der Sekundarstufe 1 und 2 einmal im Jahr stattfinden.
Wir danken Ihnen vielmals für diese tollen Informationen und den Einblick in diesen Mental Health Day.
Danke sehr.
Danke Ihnen, danke euch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, es war was dabei, was ihr brauchen könnt für den Podcast.
Radio Igel, deine Geschichte.